Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Kleine, feine Verlage versuchen wir oft hier in der Lesart vorzustellen, voller Bewunderung dann meist für den unglaublichen Einsatz und die Selbstausbeutung, die manche Kleinstverlegerinnen und Verleger da betreiben. Einer hatte jetzt aber die Nase voll davon und hat eine wütende Erklärung veröffentlicht, warum ihm die Lust am Büchermachen vergangen ist. Andreas Köcklowitz heißt er und sein Text wird von der Buchbranche heiß diskutiert. Der Verleger des Unsichtbar Verlags ist für uns in Augsburg ins Studio gegangen. Herzlich willkommen, Herr Köcklowitz, hallo.
Guten Tag.
Und direkt bei mir hier im Studio ist Britta Jörgs vom Aviva Verlag. Sie ist auch Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Herr Köcklowitz, die Buchbranche ächzt ja tatsächlich seit ein paar Jahren schwer herum. Es werden weniger Bücher verkauft, beziehungsweise man hat den Eindruck, es werden vor allem immer mehr dieselbe Art von Büchern verkauft. Viel Bestseller und so eher ja, besondere Bücher, wie auch Sisi und Frau Jörgs machen, weniger. Die sind ja aber auch schon immer in kleinen Auflagen erschienen. Was war jetzt bei Ihnen der Punkt, dass es Ihnen gereicht hat?
Es gibt nicht einen Punkt, der einen dann zum Aufgeben bewegt, sondern das waren mehrere. Also, aber ein Grund, den Sie jetzt hier gerade schon angesprochen haben, ist natürlich der Rückgang der Auflagenhöhe. Und wenn wir spezielle Bücher in der Nische machen, dann konnten wir früher damit leben, dass man irgendwie 300, 400 Stück verkauft hat, dann hat sich so ein Buch gerechnet. Wenn man jetzt allerdings von solchen Büchern nur noch 50 Stück verkauft, dann rechnet sich das gar nichts nicht mehr. Man muss ein vernünftiges Lektorat, einen Satz machen, einen Druck, das muss alles bezahlt werden und dann wird eben aus einem Beruf dann eben ein Hobby, das Geld kostet.
Sie nennen ja in diesem, ich nenne es einfach mal Pamphlet, was Sie da geschrieben haben, 6 Probleme, die das Überleben für Kleinverleger eigentlich unmöglich machen. Das fängt bei der digitalen Welt an, dass die Leute halt mehr ins Smartphone gucken, den ängstlichen Buchhändlern, aber auch Problemen, die man als Leser jetzt gar nicht so mitkriegt. Über die sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Was war denn für Sie, gibt es da was, wo Sie sagen würden, das war aber jetzt wirklich am gravierendsten?
Nein, das sind alles wirklich Gründe, die sich die letzten 2 Jahre kumuliert haben. Und in dem Schreiben sind wirklich 6 aufgezählt, die man wirklich beispielhaft dafür nehmen kann. Es sind im Grunde sind es noch wesentlich mehr. Man könnte da wirklich nochmal 10 Gründe anfügen, die in ihrer Summe zusammen dann dieses Bild ergeben.
Frau Jörg, Sie sind ja auch Verlegerin, aber Sie sind eben auch Vorsitzende in der Kurt-Wolf-Stiftung und die kümmert sich ja um viele kleine Verlage. Haben Sie da den Eindruck, dass viele mit solchen Problemen wie Herr Köcklowitz zu kämpfen haben?
Ich würde mal sagen, alle haben damit zu kämpfen. Nicht mit jedem Einzelnen der Probleme, aber diese Vielzahl an Komponenten, die uns in den letzten Jahren die Arbeit immer schwerer macht, und natürlich auch unattraktiver macht, das kann ich nur bestätigen. Das ist von der Sache der Portoerhöhung dann, also es fing an, das ist ja jetzt neu, aber es fing an mit den VGW-Rückzahlungen, die schon viele sehr gebeutelt haben. Jetzt diese Auslistung von Libri, von dem Barsortiment, womit wir alle unsichtbarer werden.
Das muss man vielleicht mal erklären, weil ich glaube, so als normaler Buchkäufer kriegt man ja diesen Hintergrund gar nicht mit, wie wichtig das ist, dass diese Großhändler irgendwie funktionieren. Und da war der eben einer ist insolvent gegangen, aber der andere hat jetzt auch sehr viele Titel aussortiert. Was hat denn das zur Folge?
Also es gibt noch einen dritten, der funktioniert ganz gut, der aber kleiner ist, Umbreit. Es wäre wahrscheinlich auch kein Problem, wenn die Buchhändlerinnen und Buchhändler gut darauf reagieren würden und unterscheiden würden zwischen den Titeln, die nicht bei den Großhändlern geführt werden, die also nicht von einem Tag auf den nächsten zu bestellen sind, und denen, die zwar theoretisch lieferbar sind, aber eben beim Verlag oder bei der Auslieferung bestellt werden müssten. Also da wäre schon viel geholfen, wenn man davon ausgehen könnte, dass diese Information immer bei den Leserinnen und Lesern, bei den Kunden ankommt. Das ist leider nicht der Fall. Und wenn man so selbst in Webshops recherchiert, die bei einer Buchhandlung, die über Libri geht, da findet man dann auch bestimmte Titel, von denen man weiß, man hat sie im eigenen Programm und die sind ganz und gar nicht vergriffen. Da ist dort keine Information darüber. Und das macht es uns natürlich auch wirklich, das ist auch so ein Punkt, der sehr schwierig und unschön ist. Denn wir leben ja nicht nur von dem, was jetzt ganz neu und gerade ganz aktuell und mehr so im Gespräch ist, im besten Fall, sondern auch von unserer sogenannten Backlist, also von all den Büchern, die man in den letzten Jahren gemacht hat und die ja immer noch nicht schlecht geworden sind.
Herr Köcklowitz, hätten Sie gedacht, dass Sie so viel Reaktionen und Kommentare da auf Ihre Schreiben bekommen?
Nein, also die Rückmeldung war wirklich überwältigend. Also und aus allen Bereichen, von Autoren, Lesern, von Verlagen. Die Presse hat es aufgegriffen. Es gab überall, leider eigentlich eine Rückmeldung, dass es den allen anderen Verlagen auch so geht, die nicht vielleicht jeden Punkt so teilen, aber doch in der Summe sieht es eigentlich bei jedem kleinen Verlag gleich aus.
Wir sind mittendrin im Verlagssterben, hat Björn Bedey im Dezember im Tagesspiegel gesagt. Er vertritt im Börsenverein des Buchhandels die Interessen der unabhängigen Verlage. Schätzen Sie beide, Frau Jürgs und Herr Köcklowitz, die Lage ähnlich dramatisch ein? Wer mag anfangen?
Vielleicht die Dame zuerst.
Frau Jürgs. Ja, na, schon. Also nur, es ist natürlich so, es gibt da graduelle Unterschiede. Also natürlich sind wir, die wir weitermachen, auf jeden Fall Überzeugungstäter und Täterinnen, die wissen, dass es immer schwieriger wird, aber natürlich auch trotzdem ihr Ding weitermachen wollen und schöne Bücher machen wollen mit der ganzen Leidenschaft und nicht wissen, was sie oder sich nicht vorstellen können, irgendwas anderes zu machen, weil es einfach trotzdem wunderbar ist oder sein könnte, einen Verlag zu haben und zu machen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem, wir sehen es um uns herum, bei Herrn Köcklowitz und bei anderen, die entweder auch keine Nachfolge finden für ihre Verlage oder sehr viele Schwierigkeiten haben, eine Nachfolge zu finden oder die auch mal etwas stiller als beim Unsichtbar-Verlag aufgeben. Ja, das ist schon, würde ich auch teilen, diese.
Kriegen Sie das mit, Herr Köcklowitz, dass noch andere Kollegen auch keine Lust mehr haben, sich da so selbst auszubeuten?
Ja, das bekommt man auch mit. Es geht auch, ich würde das auch unterstreichen nochmal, dass es nicht darum geht, dass man das von heute auf morgen aufhört. Ich glaube, Bücher machen ist etwas, das man nicht irgendwie wie eine Arbeit sieht, sondern das ist eine Leidenschaft, sonst würde man das gar nicht so machen. Das ist auch bei mir so, ich werde auch weiterhin Bücher machen, ich werde eben nur kein Programm mehr machen und den Verlag als meinen Hauptbroterwerb nutzen, sondern den nur noch wirklich als Hobby betreiben, weil man auch oft nicht anders kann, wenn man ein gutes Manuskript hat, als das als Buch zu machen. Das ist eine gewisse Leidenschaft, die einen da treibt in das Ganze. Nur man bemerkt eben, dass wirklich die Anzahl der Neuveröffentlichungen einfach zurückgeht. Und wenn ich früher einfach sagen konnte, ich kann im Jahr 15 Bücher machen, davon weiß ich, da verkaufen sich 5 sehr, sehr gut, 5 verkaufen sich passend und 5 mache ich nur, weil ich persönlich denke, das ist ein Manuskript, das die Welt sehen sollte, dann fallen zuerst mal diese 5 hinten weg und es wird einfach immer, immer dünner, das Ganze.
Aber
und
da das muss man bedenken. Da gäbe es ja auch Maßnahmen, wie man da quasi von außen helfen könnte. Ich war letztes Jahr mehrfach in Norwegen, die waren ja Gastland der Buchmesse und da gibt es zum Beispiel das System, dass der Staat von jeder Auflage 700 Stück oder 800 aufkauft und die an die Bibliotheken verteilt. Das wäre doch für so kleine Verlage wie Ihren schon wahrscheinlich die Rettung, oder?
Auf jeden
das
Fall.
Wäre wunderbar. Das, ich glaube, das hat uns alle im letzten Jahr auf der Buchmesse oder sehr begeistert, das zu hören. Ich denke, eine Sache ist sowas wie auch bei dem Porto. Warum warum kann man da nichts machen? Dass zum Beispiel auch das Porto, die Portoerhöhung, dass da von der Politik her was dagegen gemacht wird, aber vor allem Rahmenbedingungen, damit uns das wie sowas Bücher kaufen oder eine andere in irgendeiner Art eine strukturelle Förderung, damit wir auch weiterhin noch die Bücher machen können, die wirklich wichtig sind und nicht nur das, was vielleicht gut verkauft wird.
Ja, und dass man wirklich davon abgeht, wie wir es im Moment haben. Wir haben Buchpreise, die vergeben werden in den einzelnen Bundesländern und bundesweit. Das sind einmalige Almosen. Wir müssen wirklich strukturell an der ganzen Sache was ändern, dass es wirklich nicht, dass man nicht Verleger nur mit Existenzangst sein kann.
Also Almosen, die machen ja schon wirklich aufmerksam darauf, erstmal, dass es so viele unabhängige Verlage gibt, obwohl das nur ein kleiner Teil ist, die ausgezeichneten Verlage der ganzen Landschaft, die es gibt. Also, es lässt sich damit natürlich keine langfristige Planung machen. Das ist völlig klar, wenn man einmal ein Preisgeld bekommt, so schön es ist. Das reicht auch nicht.
Und was tut die Kurt-Wolf-Stiftung da zum Beispiel, Frau Jörgs, um so kleinen Verlagen wirklich zu helfen?
Naja, wir sind ja eine Stiftung, die sich aus genau den Verlagen zusammensetzt. Also was wir machen, ist Vernetzung, darüber reden, zu hören, wie geht es den anderen, genau das sichtbar machen, was die Probleme von unabhängigen Verlagen sind und was die Vorzüge von unabhängigen Verlagen sind. Also das natürlich auch, was wir alles Tolles bieten können.
Ist das auch tatsächlich ja wahrscheinlich ein Vermittlungsproblem, oder Herr Körglowitz, dass man gar nicht richtig wahrgenommen wird? Das kommt ja zu diesen 6 Gründen, die Sie genannt haben, auch noch dazu.
Es liegt eher daran, dass, also es geht ja immer wieder um Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit wird oft diskutiert von Büchern, wie machen wir Bücher sichtbar. Die Realität sieht aber so aus, dass wir die letzten 10 Jahre in immer kleiner werdendes, ich nenne es immer Schaufenster, bekommen durch die Online-Welt, die sich dann reduziert auf eine Amazon-Startseite in der Top 20 oder eine Spiegel-Bestsellerliste. Und es immer, also nicht die Sichtbarkeit schwieriger wird, sondern das Schaufenster als Ganzes auch kleiner wird. Und dann natürlich eine kleinere Leserschaft, da kommt natürlich alles zusammen, das sich dann da ziemlich hochschaukelt.
Mhm. Und das Schaufenster, das kann man ja auch auf die Medien beziehen. Da werden ja auch die Plätze, in denen wir auftauchen können, werden ja auch immer geringer. Das hat sich auch in den letzten 10 Jahren wirklich reduziert.
Ja. Herr Körglowitz, und Sie haben schon angedeutet, Sie machen aber jetzt trotzdem mit Büchern weiter. Sie hören jetzt nicht vollkommen auf.
Ja.
Wollen Sie uns verraten, was Sie da vorhaben?
Also das sind immer noch, wenn man das 20 Jahre lang macht, dann ist man befreundet mit Autoren, man hat da ein ganzes Netzwerk, es kommen Manuskripte automatisch zu, man wird auch gefragt, ob man gewisse wohltätige Zwecke unterstützt mit Büchern und das sind Sachen, die man dann natürlich auch gerne macht, die man dann auch nicht ablehnt oder eben mit Autoren, mit denen man dann wirklich, ja, wirklich befreundet ist seit 10, 15 Jahren. Das sind Bücher, die macht man auch weiterhin, weil man gar nicht anders kann.
Und Frau Jörg, Sie können die Gründe von Herrn Körglowitz zwar verstehen, aber sind offenbar noch nicht so weit, dass Sie sagen, das ist mir nur noch ein teures Hobby.
Nein, glücklicherweise bisher noch nicht. Ich hoffe, es kommt auch nicht dazu, aber es muss sich natürlich da einiges ändern, damit es nicht irgendwann dann doch noch mal dazu kommen sollte. Und natürlich stimmt es, es geht auch darum, um die Aufmerksamkeit für das Lesen. Also das trifft dann nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Verlage. Also dass natürlich, dass es auch immer schwerer ist, ein Publikum zu bekommen oder auch ein jüngeres Publikum zu bekommen, das tatsächlich gerne liest. Und da müssen wir natürlich auch dran arbeiten.
Britta Jörgs und Andreas Körglowitz, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren und Sie können dieses Gespräch auch nachhören, genau wie ein Zeitfragen-Feature, das sich am vergangenen Freitag mit der Situation kleiner Verlage auseinandergesetzt hat, zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.